Wir wollen heute wieder den Mose und das Volk Israel begleiten, aber wir kommen zu einem speziellen Abschnitt, zu einer speziellen Situation. Denn wir werden heute nicht beim Volk bleiben, sondern das Umfeld, wo das Volk davon nichts weiss, werden wir einen Blick herwerfen. Das Volk selber ist auf der Ostseite vom Jordan, auf der Höhe von Jericho, haben sie sich niedergelassen, ungefähr 400 Meter oder 350 Meter unter dem Meeresspiegel. Und auf der Anhöhe oben, auf der Moabiter Seite, also noch mehr östlich und südlich, steht ein Mann mit seiner Gruppe, mit einer Delegation und schaut so, dass das Volk hat und ist schwer betroffen und betreten. Er fragt dort, woher kommen die? Und dann wird ihm gesagt, das sind Flüchtlinge, die sind vor vielen Jahren aus Ägypten raus, politisch, wirtschaftlich, religiös. Man weiss es nicht so genau, was alles reingespielt hat. Die sind unterwegs gsi und wo sie durchgekommen sind, gerade das letzte Volk auch, das ist eigentlich fast glatt gewalzt worden. Und dann tut er so ein bisschen den Satz äussere und sagt, hast du das gehört, wie es den Amoriten ergangen ist? Nun wird dieser Haufe auffressen, was um uns herum ist, wie ein Rind das Gras auf dem Felde abfrisst. Und jetzt sind wir 3.500 Jahre später und die Frage, haben wir gewisse Parallelen? Vielleicht so ein vom Empfinden, wo wir heute drin sind. Ich denke, da haben wir gewisse Parallelen. Und jetzt ist interessant, wie sie reagieren und da ist nachher unsere Frage, wie wir reagieren im Ganzen. Wenn wir schauen, wie der starke, der Moabiterkönig Balak jetzt Angst hat, aber jetzt wird ich zuerst den Abschnitt lesen, dass man nachher vom Gleichen redet. Wir schlagen miteinander auf, 4. Mose 22 und ich lese die ersten 20 Vers. Und die Söhne Israels brachen auf und lagerten sich in der Ebene Moabs, jenseits des Jordan bei Jericho. Und Balak, der Sohn Zippors, sah alles, was Israel den Ammoniten getan hatte. Und Moab fürchtete sich sehr vor dem Volk, weil es so groß war und es graute Moab vor den Söhnen Israels. Und Moab sagte zu den Ältesten von Midian, jetzt wird dieser Haufe und das ganze Land ringsum abfressen, wie das Rind das Grüne des Feldes abfrisst. Balak aber, der Sohn Zippors, war zu jener Zeit König von Moab. Und er sandte Boten zu Bileam, dem Sohn Beors, nach Petor am Strom Euphrat, in das Land der Söhne von Ammon, um ihn zu rufen. Und er ließ ihm sagen, siehe, ein Volk ist aus Ägypten ausgezogen. Siehe, es bedeckt die Fläche des Landes und es liegt mir gegenüber. Und nun komm doch und verfluche mir dies Volk, denn es ist stärker als ich. Vielleicht gelingt es mir, dass wir es schlagen und ich es aus dem Lande vertreibe. Denn ich habe erkannt, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht. Und die Ältesten von Moab und die Ältesten von Midian zogen hin, dem Wahrsagerlohn in ihrer Hand. Und sie kamen zu Bileam und sagten ihm die Worte Balaks. Und er sagte zu ihnen, übernachtet hier diese Nacht, und ich werde euch Antwort bringen, wie der Herr zu mir reden wird. Und die Obersten von Moab blieben bei Bileam. Und Gott kam zu Bileam und sprach, was sind diese Männer bei dir? Und Bileam sagte zu Gott, Balak, der Sohn Zippors, der König von Moab, hat sie zu mir gesandt. Siehe, das Volk, das aus Ägypten ausgezogen ist, bedeckt die Fläche des Landes. Komm jetzt, verfluch es mir. Vielleicht bin ich dann imstande, gegen es zu kämpfen und es zu vertreiben. Und Gott sprach zu Bileam, du sollst nicht mit ihnen gehen. Und du sollst das Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Und Bileam stand am nächsten Morgen auf und sagte zu den Obersten von Balak, geht wieder in euer Land, denn der Herr hat sich geweigert, mir zu gestatten, mit euch zu gehen. Und die Obersten von Moab machten sich auf und kamen zu Balak und sagten, Bileam hat sich geweigert, mit uns zu gehen. Da sandte Balak noch einmal Oberste, mehr und angesehenere als jene. Und sie kamen zu Bileam und sagten zu ihm, so spricht Balak, der Sohn Zippors, lass dich doch nicht abhalten, zu mir zu kommen. denn sehr hoch will ich dich belohnen und alles, was du mir sagen wirst, will ich tun. So komm doch, verfluche mir dies Volk. Und Bileam antwortete und sagte zu den Knechten Balaks: Wenn Balak mir sein Haus voll Silber und Gold gäbe, könnte ich nicht den Befehl des Herrn meines Gottes übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Und nun bleibt doch auch ihr hier in dieser Nacht, und ich werde erkennen, was der Herr weiter mit mir reden wird. Da kam Gott nachts zu Bileam und sprach zu ihm: Wenn diese Männer gekommen sind, um dich zu rufen, mache dich auf, geh mit ihnen. Aber nur, was ich dir sage, darfst du tun. Der Balak, der grosse König, hat sich zuerst zusammengeschlossen mit den Midianiter. Balak heisst Zerstörer oder Verwüster. Und er ist ein Nachkomme von der älteren Tochter vom Lot. Und Midian ist ein Nachkomme von Abraham, von der Ketura, von ihrem vierten Sohn. Jetzt könnte man sagen, weiter draussen sind die sogar alle noch miteinander ein bisschen verwandt. Und gleich ist jetzt da ein grosser Konflikt zwischen denen. Wenn ich von dieser Angst lese, so muss ich einfach sagen, einerseits ist es eine Ermutigung, weil Gott dem Volk, respektive schon Abraham, 400 Jahre vorher und dann dem Volk wieder beim Auszug, hat gesagt: Ich werde die Völker vor euch vertreiben. Die Völker werden vor euch Angst haben. Und da sehen wir jetzt, wie Gott einfach sein Wort einlöst. Er steht zu seinem Wort, egal wie die Umstände oder die Situationen sind. Und auch da die Angst, er fürchtete sich sehr und es graute ihm. Also das ist relativ stark unterstrichen, wie der Mann empfunden hat vor dem Volk, das jetzt in der Ebene unten beim Jordan gelagert ist. Das Volk selber weiss nichts von seiner Angst, die er oben hat. Sie sind ruhig dort unten, sie tun ihren Geschäften angehen, sie schauen, was sie machen wollen. Im Josua 2 sehen wir einen ähnlichen Gedanken, wo dort im Zusammenhang damit der Rahab auch war, denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser am Schilfmeer ausgetrocknet hatte. Das war 40 Jahre vorher vor euch her, als ihr aus Ägypten zog, und wie er den beiden Königen der Ammoniter, Sion und Og, das war im letzten Kapitel, kurz vorher, jenseits des Jordan getan hat, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und Gott unten auf Erden. Und jetzt macht der Balak einen interessanten Gedanken. Er macht einen interessanten Zusammenschluss mit seinem Bund und er nimmt noch eine andere Komponente rein. Irgendwie sagt er, die Verbindungen, die wir jetzt gemacht haben, und da tut er sich sogar mit einem Find von ihm zusammenschliessen, mit einem Midianiter, und wir sehen das immer wieder in der Bibel, aber auch in der Geschichte sonst, dass auf einmal zwei, die verfindet sind, wenn es einen gemeinsamen Find gibt, sind sie eins und gehen dann zusammen auf den. Ich werde da einfach daran erinnern, im Zusammenhang mit Jesus, sind der Pilatus und der Herodes auf einmal Freunde gewesen, und das sind es vorher auch nicht gewesen. Aber das Nein gegen Jesus hat sie zwei verbunden. Und da beim Balak ist es gleich mit den Midianiter. Aber jetzt macht er einen gefährlichen Plan. Er weiss, und da ist er mir ein Vorbild. Manchmal haben wir als Gläubige das Wissen nicht so tief drin, wie er es hat. Er weiss um die Grösse Gottes, und so sagt er, wenn es mir nicht gelingt, zwischen dem Volk Israel und ihrem Gott einen Keil jetzt treiben, habe ich keine Chance. Aber wenn es mir gelingt, dort einen Keil jetzt zu tun, dann kann ich sie besiegen. Und damit tut er eigentlich eine tiefe Wahrheit in den Raum stellen. Und ich möchte jetzt einfach die Frage in den Raum stellen: Hast du vor etwas Angst, die nächste Woche kommt? Vor einer Arbeitssituation, vor einem Umstand, vor irgendetwas? Dann mach es doch, wie wir es da sehen. Im Bewusstsein, dass unser Gott enorm gross ist, er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, er kann alles lösen. Wir wollen einfach bei ihm bleiben. Nicht, dass es ihm findet, gelingt, auch bei uns und unserem Gott ein Keil zwischen die tun. Und darum kommt er, der Balak, zu dem, darf ich so sagen, satanischen Gedanken, dass er den Bileam dingen will, um ihn herzuholen, dass er das Volk verfluchen, bevor er etwas macht. jetzt wer ist der Biliam? Der kommt irgendwie aus dem Nichts raus, der ist auf einmal da erwähnt und nachher verschwindet er fast wieder ins Nichts. Er tut dieses bisschen an einen Melchisedek erinnern. Auch der war auf einmal Städte beim Abraham, der König von Salem, und nachher auch wieder verschwunden. Jetzt, wenn ich den Biliam ein bisschen einstufen möchte, habe ich für mich drei Möglichkeiten, die ich könnte oder einordnen möchte. Die erste ist, er ein heidnischer Wahrsager. Dafür spricht, dass sie sagen, wir haben einen Wahrsagerlohn, den wir mitnehmen. Und dafür spricht, dass er bei den Heiden wohnt. Dass er hat mit dem Volk Gottes nicht einen direkten Kontakt, er hat mit denen nichts zu tun. Eine andere Variante ist, er ist ein falscher Prophet. Was er aussagt, trifft nicht ein, aber gleich ist er irgendein Prophet. Und da muss ich einfach sagen, was er ausgesagt hat, ist eingetroffen oder wird noch eintreffen. Und von dem her gesehen, muss ich diese Variante verwerfen. Die stimmt nicht. Und dann bin ich bei der dritten und ich würde die anstreichen und sagen, für mich ist er ein wahrer Prophet. Was er aussagt, trifft ein und er hat einen direkten Gottesbezug. Er hat eine Gottesfurcht. Er kennt den Gott von den Israelis. Er hat mit dem eine Verbindung. Er ruft ihn an. Woher, dass er aber den Bekanntheitsgrad hat, dass er über 1000 Kilometer Luftlinie bekannt ist bei dem heidnischen König und der auf ihn zurückgreift, das weiss ich nicht. Da schweigt wieder die Bibel. Das sind Details, die wir nicht wissen müssen. Aber der Mann ist bekannt. Und jetzt tut der Biliam, schickt er eine Delegation an, um ihn zu sich zu holen. Um ihn zu sich zu rufen, um das Volk zu verfluchen. Wenn wir dem Biliam seine Geschichte weiter anschauen, so muss ich über seinen Charakter sagen, er ist unlauter, zweideutig, Habsucht und Ehrsucht, die ihn geprägt haben und dann auch zum Untergang geführt. Aber jetzt will ich nicht vorgreifen, sondern noch neutestamentliche Stelle einfügen. Er wird im Neuen Testament dreimal zitiert. Von drei Schreibern, der Petrus, der Judas, ein Halbbruder vom Herrn Jesus, und in der Offenbarung 2, Vers 14. Wenn ich Petrus Stelle nehme, so bringt er auf den Punkt mit ihm sehr hart und klar. Er sagt dort, haben Augen voll Ehebruch, nimmer satt der Sünde, locken an sich leichtfertige Menschen, haben ein Herz getrieben von Habsucht, verfluchte Leute. Sie verlassen den richtigen Weg und gehen in die Irre, und jetzt kommt's, und folgen dem Weg Biliams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Empfing aber eine Strafe für seine Übertretung. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Und jetzt kommt beim Biliam die erste grosse Prüfung, Versuchung. Die Delegation von Balak und von den Midianiter kommen mit ziemlich viel Wahrsagerlohn. Und ich denke, in seinem Dorf, in dem er gewohnt hat, hat das Aufsehen gegeben. Da ist ein Konvoi gekommen und die sind zum Biliam im Haus her. Der hat alles vom Volk geschaut und denkt, was ist echt los wieder? Was läuft da? Was geht da? Das ist nicht irgendwie eine arme Gruppe, das sind vermögende Leute. Und er hat sie ins Haus genommen. Und dann sagt er ihnen sehr korrekt, sehr biblisch, sehr klar, wartet über Nacht, ich will Gott fragen. Und ich denke, wir haben manches Problem nicht. Auch gerade Junge wollen die ermutigen, bevor ihr eine Freundschaft eingeht, schlägt den Weg auch ein. Tönt zuerst Gott fragen, ist das meine Frau, ist das mein Mann, ist das mein Lebenspartner oder ist es nicht? Und wenn ihr auf die Leitung von Gott schaut und hört, werdet ihr dann auch sein Segen haben. Aber auch in allen anderen Entscheidungen, dass wir immer wieder zuerst stillstehen, und vielleicht halt eine Nacht oder eine zwei, drei Nächte vor Gott wartet und er uns dann die Antwort gibt. Der Biliam ist ins Zimmer, hat sich zurückgezogen, er hat ein Örtchen gehabt, wo er mit Gott hat können reden. Und dann steht im Vers 9, wo Gott mit einer Frage zu ihm kommt. Und Gott macht das viel so. Er kommt mit einer Frage, um uns bereits eigentlich die Antwort schon zu zeigen, im Grunde genommen wüsstest du es. Er fragt ihn, was sind das für Leute? Weiss Gott nicht, was für Leute das jetzt zum Biliam gekommen sind? Natürlich weiss er das, aber er will damit machen, dass der Biliam ganz bewusst formuliert, woher kommen die und was sind das für die. Und da muss der Biliam sagen, das sind Finden Gottes. Die haben mit Gott nichts zu tun haben bis jetzt. Und jetzt auf einmal wollen sie den Gott oder die Kraft von dem Gott brauchen, um sein Volk mit einem Fluch zu belegen. Und der Biliam gibt ihm nicht nur die Antwort, sondern er tut ihm gerade noch so ein bisschen sagen, was er will und was er eben nicht will. Und dann sagt Gott zu ihm im Vers 12 absolut eine klare, unzweideutige, undiskutable Antwort. Also über die Antwort muss man nicht mehr reden. Die ist so klar, so klar. Er sagt ihm, siehe das Volk, das aus Ägypten ausgezogen ist, du sollst nicht mit ihnen gehen, du sollst das Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Gang nicht mit, tu es nicht verfluchen, es ist gesegnet. Drei Gedanken, drei Punkte, klar. Und jetzt ist die Frage, und da haben wir bis heute das gleiche Problem, dass die Antworten Gottes, das Wort Gottes, heute in vielen Fällen zu einer Diskussionsgrundlage geworden ist. Man nimmt es nicht mehr, wie es geschrieben steht. Es hat so manches so klar geregelt und heute hat man das Gefühl, man ist in einer anderen Zeit und man tut das ein bisschen anders formulieren. Und darum haben wir im Februar die Abstimmung, und ich muss sagen, von der Bibel her eine Katastrophe. Und dann müssen wir uns einfach fragen, und wir wollen beten für unser Land und Volk. Wir haben Gott schon lange den Rücken gekehrt. Wir haben Gott verlassen. Also wir müssen nicht auf Barak und auf sein Volk Moab und Stein rühren. Wir sind heute gerade gleich weit als Volk. Aber wir können noch Buße tun, dass Gott sich über uns noch erbarmt. Und jetzt kommt für mich das Fatale, wenn wir die Geschichte anschauen. Wie gibt der Biliam die Antwort weiter? Er hat eine klare Antwort bekommen, drei Stichworte. Und jetzt tut er am Morgen den Herren dort sagen, denn der Herr hat sich geweigert, mir zu gestatten und mit euch zu gehen. Passt die irgendwo zusammen mit der Aussage von Gott? Er sagt ihm nicht, das Volk ist gesegnet, das ist Gottes Volk und so weiter, sondern er sagt, Gott steht mir im Weg. Er hat sich einfach mir verboten, mit ihnen zu gehen. Eigentlich hier mich gern, leuchtet da schon fast durch, aber ich darf nicht. Also die Antwort ist anders. Und wir tun gut, wenn wir auch bei Antworten, wenn wir mit Fragen konfrontiert sind, auch ethische oder moralische heute, wenn wir nicht das Gefühl haben, wir müssen die Bibel abschwächen. Wir können heute nicht mehr so hart die Antwort geben. Das ist Sünde. Homosexualität ist Sünde, Sebe ist Sünde, dieses ist Sünde. Da müssen wir aufpassen, da müssen wir vorsichtig sein. Da machen wir einen Fehler. Weil was die Bibel Sünde nennt, wenn wir das abschwächen, werden wir schuldig. Da machen wir uns schuldig. Wenn die Bibel Sünde nimmt, dann wird es Gott nie gut heissen. Und da der Biliam geht ein bisschen in diese Richtung. Er tut den Segen vom Segen, redet er kein Wort. Sonst wäre das für den anderen klar gewesen. Wenn Gott das Volk gesegnet hat, kann nicht ein Mensch den Segen in Fluch umwandeln. Jetzt gehen die Herren zurück und sie tun es halt nochmal ein bisschen, einfach mit ihren Brüllen und mit ihren Ohren tun sie weitergeben und sagen einfach, der Biliam hat nicht kommen wollen. Der Biliam hat gesagt, Gott hat mich nicht gehen und sie sagen jetzt, der Biliam hat nicht kommen wollen. Kann man sagen, aus ihrer Perspektive, Gottlose, stimmt's. Aber vom Sagen kein Wort mehr, auch vom anderen kein Wort mehr. Und darum tut der Balak als Diplomat sehr gut reagieren, sehr klar reagieren. Politik, er ist ein Politiker, wenn ich es so sagen will. Und Politik heisst, bestimmte eigene Vorstellungen gegen andere Interessen durchzusetzen. Das ist aus dem Internet, Wikipedia, ist das Definition. Also bestimmte eigene Interessen gegen andere durchzusetzen. Jetzt, wenn der Biliam nicht hat kommen wollte, dann schicken wir einfach noch ein bisschen mehr Geld, noch ein bisschen mehr Lohn gegen, noch ein bisschen höhere. Und dann wird er geblendet und dann kommt er. Das ist die Überlegung vom Balak. Und jetzt ist meine Frage, ist die so daneben? Hat der Biliam nicht bereits bei der Antwort einfach geblendet vom Geld, hat es ein bisschen abgeschwächt? Hat er etwas anderes gesagt? Und dann wird es gefährlich. Dann wird es auch in unserem Leben gefährlich, wenn wir Kompromiss eingehen. Wenn uns das Materielle, das Irdische anfängt zu locken, anfängt zu blenden, dann haben wir auf einmal den Maßstab und den Willen und das Ziel Gottes haben wir nicht mehr vor Augen. So überrascht es uns nicht, der Balak schickt nochmal eine Delegation und jetzt tut der Biliam nochmal ganz grossmundig und mutig tut er sagen, der kann mir das ganze Haus füllen mit Silber und Gold, ich werde nicht gehen. Aber er hat die erste Antwort hat er nicht ganz gesagt. Und von dem her gesehen, hat er bereits den kleinen Finger hat er gegeben dem Find. Und der Find wird die ganze Hand nehmen. Es ist kaum einer bereit, wenn er den kleinen Finger gegeben hat, den nachher auszureissen. Und von dem her gesehen ist in dieser Geschichte, die wir jetzt hier miteinander anschauen, ist eine tiefe Tragik. Das Ganze wird im Fiasko oder im Tod enden. Und jetzt sagt er aber ihnen wieder, wartet, ich frage Gott. Müssen wir Gott nochmal fragen, wenn er uns eine klare Antwort gegeben hat? Da können wir alle den Kopf schütteln. Gott ist nicht einer, der einmal so redet und das andere Mal so und wieder so und wieder so. Wenn Gott so geredet hat, redet es zweimal und das dritte Mal auch wieder so. Und wenn Gott in so einem Fall wie jetzt beim Biliam nochmal redet oder nochmal redet, dann muss ich sagen, dann ist es einerseits eine besondere Gnade, aber auf der anderen Seite auch ein Gericht, wo der Biliam jetzt systematisch einholt. Und der Weg, den er geht, ist äußerst steinig. Dann wäre gescheiter, zuerst mal eine klare Antwort und dann ist das Thema erledigt. Jetzt geht er mit und er ist gleich nicht frei. Er ist immer gebunden, er ist irgendwie immer im Dilemma, immer zwischen zwei Fronten rein und wird dort fast verrieben. Eine tragische Situation. Und darum, wenn wir gefragt werden und Gott uns eine Antwort gibt oder wir eine Frage haben und er sie gibt, dann müssen wir nicht mehr diskutieren. Dann werden wir auf die Antwort eingehen und Konsequenzen ziehen. Und dann sind wir auf der sicheren Seite und sind gesegnet. Im Alten Testament, gerade im Buch Richter, wo ein bisschen später kommt, steht 7-mal, Gott hat sie dahin gegeben. Und für mich ist das Schlimmste, was an einem Menschen oder an einem Volk kann passieren, wenn er von Gott dahin gegeben ist. Und da steht auch im Römer 1, bei Sünde steht das zum Teil auch, Gott hat sie dahin gegeben. Und da beim Biliam ist es eigentlich gleich und gleich retten nochmal mit dem, aber ihm nicht zum Sagen. Ich werde jetzt mit dem Abschnitt, den wir miteinander angeschaut haben, nicht so trüb abschliessen. So Gott will, werden wir es nächsten Monat weiterfahren, sondern ich will da einfach den Auftrag, den wir haben, noch hervorheben. Was haben wir als Gläubige für einen Auftrag, wenn wir gerufen werden? Wenn wir gerufen werden zum Segnen und zum dafür beten, wenn wir nie zögern, dann wenn wir gehen, das ist unser Auftrag. Wir haben den Auftrag, zueinander zu unterstützen im Gebet, zueinander Fürbitte zu tun, zueinander helfen und zueinander zu segnen im Gebet. Der Herr Jesus hat das uns vorgemacht, als er am Kreuz in all diesen Qualen und Schmerzen schon am Boden, wo es die Nägel eingeschlagen haben und nachher, wo er gehangen ist, nochmal, hat er gesagt, Herr, rechne ihnen diese Sünden nicht zu. Oder Vater, rechne ihnen die Sünden nicht zu, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat für sie gebetet, Fürbitte gemacht und damit den Segen ausgesprochen. Und wir wollen es gleich machen. Ob Menschen uns gut wollen oder ob sie uns nicht gut wollen um uns herum, wir dürfen und wir wollen sie segnen im Gebet und dann wird das Gott schon richtig lenken. Ich werde abschliessen mit der Begebenheit, die der Gitte mal erzählt hat, als er in Russland war, hat er dort eine gläubige Frau getroffen und die hat ihm ein Erlebnis erzählt. Die hat ihm gesagt, sie hat immer ein Bibeli oder ein Neues Testament im Handtäschchen, sie war so unterwegs gewesen. Und dann hat sie bei einem Vis-à-vis, wo sie unterwegs war, wahrscheinlich eine belastete, traurige Frau, hat sie ihr gesagt, Gott möge sie segnen. Und dann hat die sie gross angeschaut und gesagt, was soll das? Was ist Segen? Von welchem Gott redet sie? Was ist los? Was soll das? Und dann hat sie ins Handtäschchen gelangt, hat die Bibel rausgenommen und hat gesagt, von dem Gott rede ich. Er tut sich da drin vorstellen, den Gott, den sie segnen will. Ich schenke ihnen das. Sie haben miteinander Adressen austauscht. Etliche Zeit später hat sie einen Brief bekommen von dieser Frau, die die Empfängerin war von dem Neuen Testament oder von dem Bibeli. Und die hat ihr geschrieben, ich habe den Gott gefunden und habe den Segen gefunden. Und wir dürfen es gleich machen. Wir sind berufen als Segensträger. und nicht gehen, um allenfalls ein Volk zu verfluchen, sondern zu segnen. Und auch die, die heute zu uns einkommen, und auch wenn wir Bedenken haben, wie der Moabiter auch Bedenken hatte, wegen unserem Wohlstand, wegen dem Sozialsystem, wegen allem, was zusammengehen, wir wollen für sie beten, dass sie bei uns den Weg zu Jesus finden. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, gerade für die ernste Geschichte, die Begebenheit von Biliam, wenn er den Auftrag hat wollen warnen und auch mitgegangen ist, um dein Volk zu verfluchen, wie du aber zu deinem Volk gestanden bist. Du hast sie geschützt, du hast sie umgeben mit deinem Schutz. Und zugleich dürfen wir über uns wissen, auch über unsere Kinder, die in einer Welt ausgesetzt sind, wo wir auch Bedenken haben könnten, aber sie stehen unter deinem Schutz. Wir müssen nicht wissen, was alles im Hintergrund abgeht. Danken aber auch, dass wir das Volk um uns herum, auch unser Land, dass wir für sie einstehen im Gebet und bitten, dass du dich noch erbarmen kannst. Dass du auch da noch Spur schenken, noch Einsicht schenken, auch gerade über unseren Regierenden. Tu ihnen du begegnen. Und segne du aber auch all die Gläubigen, die in den verschiedenen Ämtern sind, Gemeinde, Kanton und Bund, dass sie stehen bleiben, dass sie dir treu bleiben und dass sie immer wieder auch ihr Licht aufheben. Amen.